So, dann wollen wir beginnen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Anhörung. Und ja, wir werden das technisch hier heute, denke ich, auch noch hinkriegen alles. Es ist noch ein kleiner Widerhall drin. Ich begrüße auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Videokonferenz zugeschaltet sind bzw. per Telefon zugeschaltet sind. Die Einmaldaten haben alle bekommen. Wir müssen wieder die Anwesenheit prüfen. Das Parlamentssekretariat hat die Ausschüsse darum gebeten, dass wir alle teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen abfragen. Dazu würde ich bei der CDU beginnen. Frau Pahlmann und Herr Patzelt sind hier. Ist noch jemand von der CDU/CSU in der Telefon- oder Videokonferenz? Halt. Wir haben es noch nicht ganz hier mit der Technik. Jetzt ist besser, ne? Ja. Ne, Frau Pahlmann und Herr Patzelt. Wer ist noch von der CDU/CSU in der Konferenz? Niemand. Bei der SPD Frau Bahr und Frau Stadler ist hier. Nee. Wir basteln hier noch an der Technik. Ich versuche noch mal hier. Nee, fängt wieder an mit Piepen. Wie sieht's hier aus? Besser, ne? Ja, das dürfte am Mikrofon liegen. So, können Sie mich da hoffentlich alle verstehen? Jetzt ist besser, genau. Wir haben jetzt das Mikrofon gewechselt. Also, wir waren bei der SPD stehen geblieben. Frau Bahr ist in der Telefonkonferenz. Sagen Sie bitte mal. Ja, ich höre Sie. Dann Frau Stadler ist hier von der AfD. Sönke Rix ist auch da. Wer ist noch von der SPD da? Okay, dann gehen wir jetzt weiter zur AfD. Herr Reichert?
Ich bin da.
Frau Höchst?
Auch hier.
Sonst noch jemand von der AfD? Dann von der FDP, Herr Agelidis?
Da.
Gut. Haben wir noch jemanden von der FDP? Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Katrin Werner?
Ja.
Noch jemand von der Fraktion Die Linke? Und von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Christmann?
Ja, ich bin da.
Ist noch jemand von Bündnis 90 Die Grünen da?
Nein, nur ich.
Haben Sie verstanden?
Nein, nur ich.
Ja. Alles klar, dann haben wir erstmal die Anwesenheit geklärt. Herr Weinberg hat sich auch gerade zugeschaltet, habe ich gehört.
Ja, hallo.
Wunderbar.
Das hinbekommen ist ja unglaublich. Ich habe mich auch dazu geschaltet, ja.
Das ist schön, dass Sie da sind. Dann haben wir die Fraktionen alle durch. Erstmal vielen Dank. Nochmal, wenn Sie per Telefon zugeschaltet sind, dann bitte nicht die Freisprecheinrichtung verwenden, sonst hören wir alle mit und das wollen Sie sicherlich nicht. Dankeschön. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Thema Datenschutzgrundverordnung durch. Dazu begrüße ich erstmal die anwesenden Ausschussmitglieder. Ich begrüße die mitberatenden Ausschussmitglieder. Für die Bundesregierung begrüße ich Karin Marx. Herzlich willkommen, die parlamentarische Staatssekretärin. Die Besucherinnen und Besucher, glaube ich, können wir beim nächsten Mal weglassen, weil wir ja hier auf die Hygieneregeln achten und natürlich unsere Sachverständigen. Da freue ich mich besonders, dass Sie heute da sind. Ich begrüße Frau Ernst vom Regionssportbund Hannover e.V. Herzlich willkommen. Frau Meier begrüße ich vom Deutschen Bundesjugendring. Und Frau Dr. Gisela Meister-Schäufelin begrüße ich vom Normenkontrollrat in Baden-Württemberg. Dann begrüße ich Herrn Dr. Nährlich von der Stiftung Aktive Bürgerschaft in Berlin. Herzlich willkommen. Ich begrüße Friedrich Richter vom Vorstand Stiftung Datenschutz aus Leipzig. Per Videokonferenz ist uns zugeschaltet Dr. Imke Sommer, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen. Sind Sie da?
Ja, ich bin da.
Kann Sie hören? Ich kann Sie auch hören, wunderbar.
Sie können mich vielleicht auch sehen. Ich sehe mich, ich sehe Sie und viele andere.
Das werden wir dann nachher prüfen. Dankeschön.
Schön.
Herrn Dr. Rainer Sprengel begrüße ich vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement aus Berlin. Herzlich willkommen. Von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände ist heute keine Vertreterin oder Vertreter anwesend. Ich weise noch mal darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der Seite www.bundestag.de übertragen wird und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Ebenfalls wird ein Wortprotokoll angefertigt, welches dann auch im Internet abrufbar ist. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen nicht gestattet, es sei denn, sie sind ein Vertreter der Medien. Ebenso bitte ich, während der Anhörung auf die Benutzung der Mobiltelefone zu verzichten. Und ich weise darauf hin, dass die Stellungnahmen vorher im Internet eingestellt worden sind. Unser Ablauf, der ist folgendermaßen. Erstmal ein Eingangsstatement von Ihnen als Sachverständige, jeweils 3 Minuten. Eine Fragerunde von 60 Minuten. Die Fragen- und Antwortrunden werden dann entsprechend der Fraktionsstärke ablaufen. Da Sie alle hier im Raum die Uhr dort oben sehen, können Sie sich daran orientieren. Das ist die Redezeit. Die Kolleginnen und Kollegen in der Video- und Telefonkonferenz sehen die nicht. Und dann werde ich meine schöne Glocke hier läuten lassen, 1 Minute, bevor die Redezeit zu Ende ist. Damit beginnen wir mit der öffentlichen Anhörung. Zunächst bitte ich die Sachverständigen. Frau Ernst, Sie sind die Erste, bitte.
So, dann vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Teilnehmende, vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Anhörung. Ich freue mich heute, Ihnen die Ideen des Regionssportbundes Hannover zu DSGVO und Entbürokratisierung näher erläutern zu dürfen zu unserer Stellungnahme. Wir sind uns sicherlich alle einig, ehrenamtliches Engagement und die Vereine sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Dies wird auch immer wieder seitens der Politik gern hervorgehoben, auf kommunaler Ebene, Landesebene und Bundesebene. Wir sind der Auffassung, dass hier eine Vereinfachung und Entbürokratisierung sowie einfache Rahmenbedingungen einfach überfällig sind, diese zu initiieren und einzuführen. Dazu gehört es, eben die Abgabenordnung neu zu denken, hier eine wirkliche Reform anzustoßen, die Sozialversicherungsgeschichten für die Vereine anzugehen, Spielräume anzupassen und zu erhöhen. Es ist immer wieder schön, alle paar Jahre die Freibeträge für die Vereine zu erhöhen, aber das bringt auf Dauer nicht allzu viel. Wir brauchen richtige, gute Reformen. Die einfache Behördensprache sollte obligatorisch sein, sodass auch wirklich jedem in der Gesellschaft möglich ist, ein Ehrenamt zu bekleiden. Denn es kann nicht nur sein, wenn ich die Gesetze und die Abgabenordnung, alles Mögliche sehe, worauf die Vereine achten müssen, dann haben wir vielleicht bald nur noch Juristinnen und Juristen als Vorstände. Und wir wollen doch jeder, der Herzblut für seine Sache hat, fürs Ehrenamt gewinnen. Denn wir brauchen das Ehrenamt. Ohne Ehrenamt haben wir keine Vereine. Und dann wäre die Landschaft in den Dörfern, in den Stadtteilen sehr arm, sehr traurig, nicht mehr so vielfältig. Wir sollten wirklich die Vielfalt hier stärken und erste Schritte hier einleiten, um mal wirklich in die Reform reinzugehen. Die DSGVO hat vor ein paar Jahren einen großen Schrecken auch bei den Vereinen ausgelöst, als diese eingeführt werden sollte. Gut, sie haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Es wurden Stellschrauben Gott sei Dank auch so ein bisschen verändert mit den Datenschutzbeauftragten, wann der eingesetzt werden muss, von 10 auf 20 Personen erhöht. Das war sehr hilfreich für die Vereine und sie haben sich jetzt damit arrangiert. Trotzdem kann man hier natürlich auch noch mal sehen, ob man noch mal Vereinfachungen macht. Denn es ist auch ein Unterschied, ob ich einen Verein von 50, 100 Leuten habe oder von 10 oder 20.000 Mitgliedern. Und das sollten wir auch immer noch mal da beherzigen. Ja, ich freue mich auf den heutigen Nachmittag, auf Ihre Fragen und ja, bis nachher sozusagen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Ernst. Frau Mayer, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Staatssekretärin, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zur Anhörung DSGVO und Entbürokratisierung des Ehrenamts. Als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Deutschland vertreten wir 6 Millionen ehrenamtlich Engagierte in Jugendverbänden und Jugendringen, was sie alle eint, dass sie gute Rahmenbedingungen für ihr Ehrenamt wünschen, denn die beste Ehrenamtsförderung ist die Ermöglichung des Ehrenamts. Dazu trägt neben verfügbaren Raum und Zeit der Abbau bürokratischer Hürden bei. 3 Minuten, 3 Themen, die ich herausgreife. Dabei würde ich auf andere Punkte wie die DSGVO eingehen. Dazu haben wir uns auch in der Stellungnahme geäußert. Erstens das Urheberrecht. Auf dem Flyer oder der Veranstaltungseinladung auf Facebook muss schnell noch ein Bild platziert werden. Bei einer Jahresversammlung wird zu Beginn ein bekanntes Lied abgespielt. Verstöße gegen das Urheberrecht passieren schnell und können sehr teuer werden. Wir sprechen uns ausdrücklich für einen Schutz der Rechte der UrheberInnen aus. Dennoch wäre für junge Menschen und ihre Zusammenschlüsse wünschenswert, den Zugang zu frei verfügbarem Bildmaterial stärker zu fördern. Zudem könnten GEMA-Rahmenvereinbarungen, die eine Einzelanmeldung obsolet machen, die Situation deutlich vereinfachen. Zweitens Pauschalreiserecht. In der EU-Pauschalreiserichtlinie werden Vereine nicht grundsätzlich von den gesetzlichen Pflichten ausgenommen. Sie gilt eigentlich nicht, wenn ein Verein Reisen nur wenige Male im Jahr ausschließlich für die eigenen Mitglieder anbietet. Jugendverbände bieten Ferienfahrten, Seminarwochen und Zeltlager aber nicht ausschließlich für ihre eigenen Mitglieder, sondern für die jungen Menschen im Dorf, in der Kommune an und werden damit nach deutschem Gesetz in den meisten Fällen zu Pauschalreiseanbietern und dann unterliegen den gleichen Regelungen wie große Reisekonzerne. Meist auf den Verbraucherschutz angelegte Regelungen zur Insolvenzsicherung oder Stornobedingungen gelten damit ebenso für eine Jugendgruppe, die ein Zeltlager anbietet. Hier wäre eine differenzierte Regelung für gemeinnützige Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit eine sehr große Erleichterung. Drittens die Abfrage beim Bundeszentralregister statt der Führungszeugnispflicht. Auch ein Beispiel aus der Praxis. Ein Jugendleiter, eine Jugendleiterin muss die erweiterten Führungszeugnisse seiner Kolleginnen einsehen. Dabei erhält er umfangreiche Einblicke in personenbezogene Daten, die nicht sachdienlich sind, und darf diese auch nicht verwenden. Zudem stellt die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses einen gewissen Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten dar. Deshalb treten wir seit einigen Jahren für eine Abfrage beim Bundeszentralregister ein, die digital beantragt und zugestellt wird, gegebenenfalls direkt über den jeweiligen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, um das Fälschungsrisiko noch geringer zu halten, wie es aktuell beim erweiterten Führungszeugnis ist. Damit würde man zudem dem Grundsatz der Datensparsamkeit, wie er in der DSGVO verankert ist, auch gerecht werden. Das waren 3 kurze Schlaglichter. Gern stehe ich für weitere Fragen danach bereit.
Vielen Dank. Die nächste ist Frau Dr. Meister-Schäufelin.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man hört mich. Wir haben als Normenkontrollrat Baden-Württemberg letztes Jahr eine größere Studie durchgeführt mit Prognos zusammen. An der Studie haben sich knapp 2000 Vereine in Baden-Württemberg beteiligt, sodass wir auch eine gewisse Repräsentativität bei der Online-Umfrage und insbesondere bei den vielen Interviews bekommen haben. Wir haben 49 ganz konkrete Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet, von denen ungefähr 50% in die Zuständigkeit des Bundes fallen und 50%, was natürlich für uns auch sehr wichtig ist, im Land, in die Landeszuständigkeit. Interessant ist gleich bei der Online-Umfrage nach der Frage, was die größte Herausforderung für die Vereine ist. Punkt 1, es ist schwierig, Nachfolger für Funktionsämter zu finden. Das werden Sie bestätigen können, also Vorstände, Kassier. Aber Punkt 2 bei den größten Herausforderungen bereits die Bürokratie. Also die Bürokratiebelastung ist auch einer der Gründe, solche Probleme zu haben, eben einen Vorstand zu finden. Was sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie? Zunächst einmal, die Vereine benötigen im Schnitt 6,5 Stunden in der Woche nur für Bürokratie. Anträge stellen, Formulare ausfüllen, Dokumentationen vorbringen etc. 6,5 Stunden für ein Ehrenamt, das ist schon sehr viel. Nur für Bürokratie, da ist ja noch kein Wettkampf organisiert, noch gar nichts. 73% der Befragten geben an, dass die Rechtsvorschriften als solche die Ursache sein aus Ihrer Sicht für Bürokratie. Interessanterweise 65% geben an, dass aber auch die Verwaltungsverfahren und die Verwaltungspraxis die Ursache für Überbürokratisierung ist. Die größte Belastung sehen die Vereine nach wie vor im Datenschutz, obwohl das, ich glaube, im Mai 2018 war, nach wie vor im Datenschutz und im Steuerrecht, war für uns überraschend, und bei der Durchführung von Veranstaltungen. Sie sagen, die einzelne Vorschrift betrachtet, dafür haben Sie Verständnis, in aller Regel. Aber Sie haben kein Verständnis für die Vielzahl der Vorschriften, die Sie zu beachten haben. Es ist einfach zu viel geworden. Vereine wünschen sich eine digitale Verwaltung. Das ist gerade, wenn Sie viel Zeit mit Dingen verbringen, die Sie als überflüssig betrachten, natürlich noch überflüssiger, wenn Sie das analog machen müssen. Und Sie wünschen sich aber, das war für uns ganz wichtig, auch eine bürgernahe Verwaltung. Sie wollen also weiterhin aufs Rathaus gehen können, kleine Vereine im ländlichen Raum und dort den persönlichen Ansprechpartner haben. Kurz zu dem Steuerrecht, das jetzt den Bund betrifft. Also Erhöhung des Freibetrags für die Körperschaftssteuer auf 10.000 Euro, Vereinheitlichung, Erhöhung, Besteuerungsgrenze. Dann ganz wichtig, eine Dreijahresbetrachtung bei der Besteuerung, damit man auf ein großes Jubiläum hin überhaupt Einnahmen erzielen kann. Eine zeitnahe Mittelverwendung, nicht innerhalb von einem Jahr, sondern innerhalb von 3 Jahren, das ist die Rücklagenbildung.
Ich muss jetzt aber mal auf die Zeit.
Ich bin jetzt auch schon am Ende. Was Sie brauchen, ist, dass die Politik überhaupt einen Blick drauf hat, in welchem Umfang Sie inzwischen schon belastet sind. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Dr. Nährlich ist der Nächste, bitte.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Die Stiftung Aktive Bürgerschaft unterstützt bundesweit Bürgerstiftungen. 400 gibt es mittlerweile. Wir haben im letzten Jahr eine Umfrage gemacht. 40% der Bürgerstiftungen haben teilgenommen. Wie groß ist der Bürokratieaufwand in dem täglichen Engagement? 32 Minuten von jeder Stunde. Wir haben auch gefragt, was Sie erwarten für die Zukunft. Niemand glaubt, dass die Bürokratie abnimmt. Das ist kein gutes Zeichen. Ich bin eigentlich sicher, wir finden vielleicht doch ein paar Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und würde jenseits der Detailfragen auf 4 Bereiche kurz eingehen wollen, die für einen Bürokratieabbau, glaube ich, notwendig sind. Und das ist zum einen aus meiner Sicht Bürokratie vermeiden. Ist es denn wirklich nötig, dass jedes Gesetz, das zur Anwendung kommt, auch den gemeinnützigen Sektor betrifft? Und wenn ja, ist es denn wirklich nötig, dass auch 70% der Vereine, die überhaupt keine hauptamtlichen Mitarbeiter haben, die rein ehrenamtlich tätig sind, die gleichen Anforderungen erfüllen müssen wie zum Beispiel große Unternehmen bei der DSGVO? Ich plädiere für eine Ausnahme für kleine gemeinnützige Organisationen und womöglich auch für die anderen gemeinnützigen Organisationen. Die Frage ist schon, wie groß ist denn das Risiko von Missbrauch? Ich höre das immer wieder, aber höre selten, dass es dazu Fakten gibt. Bürokratie reduzieren. Gesetze, die zur Anwendung kommen, in unserer Umfrage haben uns auch Stiftungsaufsichtsbehörden angerufen und gesagt, auch wir sind nicht begeistert, dass uns Stiftungen fragen, wie sie damit umgehen sollen und wir ihnen keine vernünftige Auskunft geben können, weil die Gesetze uns auch ziemlich unvorbereitet getroffen haben. Was die Kollegin sagte mit der verständlichen Sprache für Juristen, ich bin selbst Verwaltungsangestellter, bürgernahe Sprache war schon vor, ich glaube, 30 Jahren ein Thema. So richtig ist man da nicht in allen Bereichen vorangekommen. Und es gibt viele Regelungen, bei denen man sich einfach fragt, was soll ich tun? Und wenn man dann jemanden fragt, der es eigentlich auch nicht weiß, dreht man sich im Kreis. Ich will nicht nur das hohe Lied des reinen Ehrenamts singen. Es gibt auch viele Organisationen wie wir, die über hauptamtliche Mitarbeiter verfügen. Wir können schon Bürokratie bewältigen. Wir wollen auch unsere Zielgruppen darin unterstützen. Aber wir wünschen uns dann auch eine Unterstützung des Staates, wenn wir das tun. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, jedenfalls nicht die, die sich unsere Stifter mal vorgestellt haben, Praxishilfen zur Umsetzung der DSGVO oder zur Beantragung des LEI-Codes für die Vermögensverwaltung zu schreiben. Letzter Punkt ist, Bürokratie bewältigen wird auch nicht alle Probleme lösen. Das ist wahrscheinlich auch nicht damit gemeint. Aber ich finde, der zivilgesellschaftliche Sektor braucht ein großes Modernisierungsprogramm. Wir müssen die Einnahmeseite steigen, nicht nur um Bürokratie zu bewältigen, sondern überhaupt um die Aufgaben wahrzunehmen. Die frei verwendbaren Mittel spielen eine große Rolle. Digitalisierung spielt eine Riesenrolle. Seit März machen wir eigentlich fast nichts anderes bei uns, als unsere Abläufe zu digitalisieren und die unserer Zielgruppen. Und das Thema Nachwuchsgewinnung ist ein mindestens genauso großes, wichtiges Thema. Wir haben als zweites Standbein das sogenannte Service Learning, die Verbindung von Schulunterricht und Ehrenamt. Das machen wir in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas bundesweit zur Anwendung kommt. Neben uns gibt es noch andere Anbieter, die damit unterwegs sind. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, damit einem nicht
die Zeit,
die Luft ausgeht. Und letzter Satz. Ich glaube, es ist nicht die Haftungsfrage, die vor der Übernahme eines Ehrenamtes abschreckt, sondern die Bürokratie. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Richter ist der Nächste.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau parlamentarische Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die Stiftung Datenschutz, die ich hier vertrete, ist eine Informationsplattform zum Datenschutzrecht, eine Diskussionsplattform zu Datenschutz und Datenpolitik. Und wir sind immer um den Ausgleich der Interessengruppen in diesem Bereich bemüht. Die DSGVO ist ein sehr komplexes Gesetzeswerk, aber sie hat zugleich einen sehr simplen Ansatz. Sie ist für Einheitlichkeit, sie zielt auf Einheitlichkeit ab. Ein einheitliches Datenschutzrecht für den gesamten EU-Raum hat sie geschaffen und sie gilt für alle Organisationen gleich, egal wie klein oder groß die sein mögen. Und das sorgt natürlich bei manchen für den Schluss, da wird ja dann Ungleiches gleich behandelt, denn ein kleiner ehrenamtlich und engagierter Verein ist natürlich nicht Facebook. Und grundsätzlich gelten erstmal die gleichen Grundregeln im europäischen Datenschutzrecht für alle. Praktisch muss das aber nicht immer das Gleiche heißen, auch in der Anwendung, in der Umsetzung. Denn wenn ich sehr risikogeneigte Tätigkeiten mit Daten mache, wie Profiling, Scoring, Biometriedaten, Gendaten, alle möglichen Sachen, die tief in Persönlichkeitsrechte eingreifen können und die beeinträchtigen können, dann muss ich nach der DSGVO auch mehr machen und mehr erklären und mehr dokumentieren, als wenn ich das alles nicht mache. Da fühlten sich natürlich manche im Mai 2018 ein wenig alleingelassen, weil sie da vorher sich gar nicht genötigt sahen, sich mit dem Datenschutzrecht, was wir ja vorher auch schon hatten, mit dem Bundesdatenschutzgesetz, tiefer zu befassen. Und das sorgte dann für sehr viel Aufregung, sage ich mal ganz neutral. Das soll nicht abwertend heißen, denn wenn ich mich in meiner sehr kleinen Organisation nicht mit Datenschutz davor befasst habe oder meinte, befassen zu müssen, dann war ich natürlich erstmal vor den Kopf gestoßen durch die Last, die da auf mich zu raste, auf meine Einrichtung. Die großen Unternehmen mit großen Datenschutzabteilungen in der Spitze in Deutschland, 100 Vollzeitstellen im Datenschutz, das ist so die Spitze, das ist natürlich was ganz anderes als eine kleine ehrenamtliche Einrichtung. Vielleicht ohne Datenschutzbeauftragte, ohne Datenschutzbeauftragten, weil die Pflicht zur Bestellung auch gar nicht besteht. Hier muss an die Hand genommen werden, immer noch. Wir haben eine gewisse Beruhigung seit Mai 2018 erfahren. Vieles hat sich gelegt. Es gab keine Abmahnwelle, es gab keine Bußgeldwelle. Die Datenschutzaufsichtsbehörden agieren da mit großem Augenmaß. Ein signifikantes Bußgeld gegen eine gemeinnützige Einrichtung in Deutschland ist mir nicht bekannt. Das heißt, es ist vieles nicht so drängend und dräuend, wie es für viele scheint. Aber natürlich brauchen wir Anleitung, Hilfestellung und Verklarung durch Workshops, vielleicht durch Broschüren. Muss man gucken, in welchem Netzwerk man diese Informationen dann auch in die Fläche bringt, zu den ehrenamtlich Engagierten. Vielleicht muss man auch zu denen hinkommen, ohne zu erwarten, dass die jetzt nach Beratung suchen. Wobei, wenn sie Bürokratielasten fürchten, werden sie auch Beratung suchen. Und da müssen Antworten gefunden werden, sowohl vom Bund als auch von den Ländern. Danke.
Vielen Dank. Jetzt ist Frau Dr. Sommer dran.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, Stellung zu nehmen zur Datenschutzgrundverordnung und dem Ehrenamt, sehr geehrte Frau Vorsitzende und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die Sie hier sind. Und die ersten Fragen auf Ihrer Liste habe ich genau so verstanden, wie das jetzt auch schon so ein bisschen angeklungen ist. Gilt die DSGVO überhaupt für das Ehrenamt? Und wenn ja, können wir als Abgeordnete des Bundestages, sozusagen als Mitglieder des Gesetzgebers hier in Deutschland, dagegen was tun? Und die Antworten sind auf diese beiden Fragen ganz klar ja. die Datenschutzgrundverordnung gilt, weil die nur dann nicht gilt, wenn wir wirklich im Bereich dieser Haushaltsausnahme sind, also rein private, familiäre Tätigkeiten, alles andere unterfällt der Datenschutzgrundverordnung. Und nein, der deutsche Gesetzgeber kann nichts tun. Das, was er tun konnte, war eben tatsächlich diese Regelung, die sich bezog auf die Datenschutzbeauftragten in den Vereinen. Das ist bereits gelaufen. Und das nächste Mal da wieder auf europäischer Ebene einzuwirken, ist ungefähr in 3,5 Jahren dann oder im Vorfeld dieser 3,5 Jahre, weil dann die nächste Evaluationsphase kommt. Aber mein zweiter Punkt ist vielleicht noch viel wichtiger. Die Belastung des Ehrenamtes ist wahrscheinlich gar nicht so groß, wie das vielfältig gedacht wird, weil wir ein Grundmissverständnis, und Herr Richter hat ja auf die Anfangszeit der Datenschutzgrundverordnung sich schon bezogen, weil es ein Grundmissverständnis gibt. Und zwar ist das, führt dieses Grundmissverständnis dazu, dass wahnsinnig viele Einwilligungen von Menschen erhoben werden. Das ist falsch. Die Datenschutzgrundverordnung hat sozusagen zwei Möglichkeiten, Daten tatsächlich zu erheben. Das eine sind in der Tat diese Einwilligungen, und die haben für jede verarbeitende Stelle den Nachteil, dass die freiwillig sein müssen und dass die Menschen nachher im Nachhinein diese Einwilligung widerrufen können. Das heißt also, das ist keine gute Möglichkeit, Daten zu verarbeiten. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, andere Rechtsgrundlagen zu verwenden. Und gerade in dem Bereich, über den wir hier sprechen, nämlich Vereine, ehrenamtliche Stellen, gibt es eben einen ganz, ganz wichtigen Grund, Daten erheben zu dürfen. Und das sind vertragliche Verhältnisse. Insbesondere die Verarbeitung von Mitgliederdaten in Vereinen oder überhaupt in bürgerschaftlichen Organisationen, in solchen ehrenamtlichen Stellen, die ist, soweit sie erforderlich ist für das, was der Verein braucht, also die ganz normale Mitgliederdatenverarbeitung, die ist durch die Datenschutzgrundverordnung schon erlaubt. Ich glaube, dass das vielfach ein Missverständnis gegeben hat, was sich weiterhin vorzieht. Viele der Verarbeitungen, die als Bürokratie auch empfunden werden, sind erlaubt, ohne dass sich eine Vereinsvorsitzende darum kümmern muss, dass tatsächlich die einzelnen Mitglieder da mitmachen. Und auch Datenverarbeitungen, die mit dem Vereinszweck zusammenhängen, und Datenverarbeitungen, bei denen die Leute, also beispielsweise die Mitglieder, ein begründetes Vertrauen haben, dass solche Datenverarbeitungen natürlich in einem Verein geschehen. Auch die sind schon von der Datenschutzgrundverordnung umfasst. Nicht so einfach ist das im Bereich von Fotos. Danach haben Sie ja auch gefragt. Da würde ich wirklich sagen, im Zweifel fragen, weil das ja auch einfach der Lebenserfahrung entspricht, dass Menschen gerne darüber bestimmen möchten, mit welchem Foto, mit welchem Gesicht sie tatsächlich dann da in so einer Vereinsdarstellung im Internet zum Beispiel erscheinen.
Das jetzt ist muss ich aber auf die Zeit achten.
Oh, jetzt schon.
Jetzt. Genau. Also, die 3 Minuten sind rum, Frau Dr. Sommer.
Also, 2 Punkte noch. Ich glaube, Datenschutz ist auch eine ganz starke Qualitätssicherung. Die führt dazu, dass man weniger Daten erhebt, wenn man das gut macht, und damit auch weniger zu tun hat. Das heißt, im Grunde ist das sogar eine Entbürokratisierung.
Und jetzt, der wichtigste Punkt, jetzt muss ich aber wirklich jetzt darauf achten, Frau Dr. Sommer. Sie sind schon über 1 Minute drüber. Jetzt muss ich leider unterbrechen. Okay, vielen Dank. Aber Sie können Ihren Teil dann sicherlich noch in eine Frage mit reinpacken.
Schön.
Herr Dr. Sprengel ist dran, bitte.
Okay. Also, sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung hier, liebe Sachverständige, verehrte Abgeordnete. Ich möchte nur einen roten Faden meiner Stellungnahme noch mal herausheben und verdeutlichen. Dafür möchte ich mit dem Zitat anfangen aus einer Stellungnahme des Landesverbandes der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg zu einer Positionspapier der Unionsfraktion. Darin steht, ich zitiere, das wertvollste Potenzial im bürgerschaftlichen Engagement ist die Zeit, die Engagierten für die ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung stellen. Zitat Ende. tatsächlich, dass Menschen ihre knapp bemessene Lebenszeit, davon reden wir ja, Lebenszeit, freiwillig für ihn zunächst fremde, andere Menschen einsetzen. Das ist ein gewaltiger zivilisatorischer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte. Ob nun im Gesangverein oder im Karnevalsverein, in Bürgerstiftungen, in der Flüchtlingsarbeit, in der Freiwilligen Feuerwehr, bei Transparency International, bei ATTAC oder in vielen anderen Stiftungen, im Sportverein, in dem ich selber lange tätig war. Das ist ein gewaltiges soziales Kapital. Das muss man sich immer wieder in dieser drastischen Form verdeutlichen. Dieses freiwillig von Millionen geschenkte Zeit erzeugt Vertrauen in unser gesellschaftliches Zusammenleben, in unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist auch eine Grundlage dafür, dass die Pandemie so bewältigt werden kann, wie das der Großteil der Menschen hier in Deutschland auch mitmacht. Deshalb ist in meiner Stellungnahme der rote Faden, dass die Modernisierung des Staates und die Modernisierung der Zivilgesellschaft und des Verhältnisses Hand in Hand gehen. Nur ein konzeptionell und technologisch moderner Staat schont die Lebenszeit der Ehrenamtlichen, weil er bürokratiearm und bürokratisch effizient ist. Effizient bei seinen Förderprogrammen, bei der nachhaltigen Absicherung von Begegnungs- und Sportstätten etwa, bei der Organisation der notwendigen und wichtigen Kontrollmechanismen, die der Staat gegenüber der Zivilgesellschaft hat. Deshalb geht es eben immer um mehr als um das Streichen von einzelnen Vorschriften oder um Anheben von Pauschalen. Das haben ja auch die anderen Sachverständigen hier schon hervorgehoben. Moderne Engagement und Demokratiepolitik ist eine gesellschaftspolitische Ordnungspolitik. Das ist der Horizont, in dem wir uns da bewegen. Und leicht passiert es auch, dass wir Schnellschüsse machen. Wollen wir allen Ernstes darüber diskutieren, dass Niedriglohnbeschäftigte, zu deren Schutz wir Dokumentationspflichten haben, mit dem Argument aus dem Weg geräumt werden, dass das Ehrenamtliche sind, das kann nicht sein. Das ist ein Bärendienst oder wäre ein Bärendienst für die Zivilgesellschaft.
Ich muss Sie auch bitten, auf
die Zeit. Damit habe ich den wesentlichen Teil gesagt. Ansonsten wünsche ich mir, wie das gesamte BBE, dass der Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement nicht nur seine Arbeit fortsetzt, sondern dies als Hauptausschuss tut, um die Sichtbarkeit der Engagement- und Demokratiepolitik in Deutschland weiter zu verstärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. So, wir sind jetzt mit den Statements fertig und kommen jetzt zur Fragerunde. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion und da hat Frau Pahlmann das Wort.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständige, recht herzlichen Dank für die vielfältigen Anmerkungen, Ideen und Hinweise, die Sie uns gegeben haben, auch in den schriftlichen Ausarbeitungen. Also, wenn ich das alles so durchlese, komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass das große Schreckgespenst DSVGO so ein bisschen an Schrecken verloren hat mittlerweile. Also es hat sich so ein bisschen abgeschliffen. Da sind sicherlich noch der ein oder andere Stolperstein zu lösen. Aber wir haben ja auch die neue Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Also die dürfen ruhig alle Vereine piesacken, weil die sollen wirklich beratend an ihrer Stelle stehen. Und einen ganz kurzen Hinweis an Frau Meyer, also dieses Führungszeugnis, wir haben ja in der letzten Periode da schon mächtig drüber debattiert, wollen wir eigentlich in der SGB-8-Reform verwursten. Also das sollte eigentlich heute nicht unbedingt das Thema sein, obwohl ich Ihnen ein bisschen recht gebe, hat natürlich mit Bürokratieabbau zu tun. Und da komme ich auch schon zu dem Thema, also das, was die Vereine anscheinend mehr beschwert als die DSGVO, ist, glaube ich, wirklich Bürokratieabbau, die Frage Gemeinnützigkeit, Steuerrecht und ähnliches, Vereinfachung. Frau Dr. Meister-Schäuflin, Sie sagten, 50% kann der Bund helfen, da was abzubauen. Vielleicht können Sie in Bezug auf Steuerrecht uns noch mal ein paar Tipps geben, in welche Richtung das gehen könnte und vielleicht auch dann noch mal bei der Organisation von Veranstaltungen. Wo sehen Sie da die großen Hemmnisse für viele Vereine? Das geht an Frau Dr. Meister-Schäufle und ich hoffe, ich habe dann noch Zeit für Herrn, für Herrn Richter. Welche Änderungen in der DSVGO wären hilfreich, um die Rechtssicherheit für gemeinnützige Vereine zu gewährleisten? Wenn Sie das noch mal kurz ausführen würden. So viel erstmal in der ersten Runde.
Dankeschön, Frau Dr. Meister-Schäufelin, bitte.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also wir haben, wie gesagt, 49 konkrete Empfehlungen herausgearbeitet und haben natürlich mal geschaut, was ist auch fürs Land wichtig, da wir jetzt unserer Landesregierung nicht nur Bundesratsinitiativen empfehlen wollten. Und haben deshalb, waren froh, dass wir eben tatsächlich 50% davon handfeste Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsvollzugsthemen gefunden haben. Es ist einfach so, die Gesetzgebungskompetenz ist inzwischen beim Bund gelandet. Die Länder haben kaum noch Gesetzgebungskompetenz und inzwischen ja auch verstärkt beim Bund. DSGVO ist ja bei der EU ist ja EU-Recht, unmittelbar geltendes Recht. Also deshalb, wenn es um Vorschriften geht, geht es in der Regel um den Bund. Und da waren wir überrascht. Also das Steuerrecht macht denen ganz furchtbar viel Arbeit. Es macht ihnen deshalb viel Arbeit, weil es unüberschaubar ist und differenziert und diffizil. Also nehmen Sie nur mal die Besteuerungsgrenze Körperschaftssteuer. Ein normaler Verein muss für die Einnahmen, die er gewerblich erzielt, also das klassische Vereinsfest, aus dem er seine Einnahmen speist, muss eine Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro darf er einhalten. Das ist dann noch frei, also gemeinnützig. Da muss er keine Steuern zahlen. Wenn er 36.000 Euro einnimmt, dann unterfällt die gesamte Einnahme der Körperschaftssteuer. Dann verbleibt nur ein Freibetrag aktuell von 5.000 Euro, von denen er auch meint, bei den Umfragen, das sollte erhöht werden. Aber wie gesagt, bei 36.000 Euro, also da sind auch Haftungsfragen, nicht? Also wenn da in der Buchhaltung was schief geht, dann kommt die komplette Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer auf den Verein zu. Und deshalb war eine der und dann gibt es das, ich sag mal, Privileg bei den Sportvereinen, wenn sie zweckentsprechend agieren und da Einnahmen erzielen, da haben sie eine Besteuerungsgrenze von 45.000 Euro. Also da haben wir schon solche Differenzierungen, mit denen die einfach in der Praxis nicht zurechtkommen. Deshalb ist unser Vorschlag, das bei 45.000 Euro zu vereinheitlichen. Wir sind extra nicht drüber gegangen, weil wir natürlich das Gesamtsystem im Blick haben müssen, nämlich 5 Meter nebenan ist wahrscheinlich eine Gastronomie und die muss komplett Steuern zahlen, abgesehen von auch da Freibeträgen. So, deshalb maßvoll. Dann dieser Freibetrag, das wird es einfach erleichtern, eben dann auch Einnahmen zu erzielen. Dann ganz wichtig, diese Besteuerungsgrenze muss jährlich eingehalten werden. Ja? Also ich habe im ersten Jahr die 34.000 Einnahmen, im zweiten Jahr 40.000, dann muss ich im ersten Jahr, bin ich befreit, im zweiten Jahr nicht. Wenn die aber jetzt auf ein 100-jähriges Jubiläum hinarbeiten, ja, dann so, und deshalb schlagen wir vor, macht es auf eine 3-Jahres-Sicht, dass also im Schnitt auf 3 Jahre gesehen die, wie unser Vorschlag lautet, 45.000 Euro nicht überschritten werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Gemeinnützigkeit, die wird jährlich überprüft. Jetzt sagen uns auch Finanzämter, ja, das ist doch gar kein großes Theater, ihr müsst einfach nur das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung schicken. Daraus können wir ja erkennen, ob ihr noch die Gemeinnützigkeit wart oder nicht. Also ich sage mal, die einen Finanzämter machen das so, die anderen so. Ja. Es kann auch wahnsinnig kompliziert sein, das jährlich nachzuweisen, dass man immer noch gemeinnützig ist in seinem Vereinsgebaren. Und aufgrund dieser teilweise sehr umständlichen und eben ständig auch von großer Bedeutung natürlich ein Riesenthema, weil ja sonst komplett die Steuerpflicht eintritt, ist der Wunsch, das nur alle 3 Jahre zu überprüfen. Man kann das ja dann so regeln im Steuerrecht, dass wenn ein Finanzamt einen Anlass hat, innerhalb der 3 Jahre Unterlagen anzufordern, dass die das dann machen können, aber eben dann nur anlassbezogen und nicht regelmäßig. Mhm. Ganz großer Wunsch, nur bitte Blick nach Österreich. Ne? Dort müssen Sie kaum noch Belege vorlegen, weil Österreich macht im Steuerrecht halt nur noch Stichprobenprüfungen. Die müssen jeden Beleg nach wie vor vorlegen. Also die Belegvorhaltepflicht empfehlen wir hier zu liberalisieren. Dann der Katalog der Gemeinnützigkeitszwecke ist total veraltet, aber ich glaube, da arbeiten Sie gerade am Jahressteuergesetz 2020. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, Frau Abgeordnete Pahlmann, wenn ich das noch anfügen darf, diese Rücklagenbildung. Also die Rücklagenbildung ist ja ein Stück weit möglich, aber hier gilt eben auch das Jährlichkeitsprinzip. Also auch hier meinen wir, es sollte auf jeden Fall mit der zeitnahen Mittelverwendung auf 3 Jahre hinaus gezogen werden können. Wenn mich nicht alles täuscht, wird darüber zumindest diskutiert beim Jahressteuergesetz 2020. Die Länder sind hier noch mal aktiv geworden. Zu Ihrer Frage Organisation von Veranstaltungen. Also das ist das ganz große Thema natürlich unserer Faschingsvereine. Wenn die ihren Straßenumzug haben. Es haben in Baden-Württemberg eine ganze Reihe von Faschingsveranstaltungen letztes Jahr, dieses Jahr ja leider sowieso nicht, aber letztes Jahr oder jetzt im Februar nicht stattgefunden, weil die nicht mehr in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen. Die Anforderung lautet insbesondere Sicherheitsgründe, Straßenverkehrsgesetz. Wenn Sie eine Straße dann benötigen für einen Umzug, müssen Sie überall Verkehrsschilder aufstellen, dass die Autos dann halt nicht mehr durchfahren. So, jetzt haben wir, ich nehme an, das ist nicht nur Baden-Württemberg, Sicherheitskonzepte verlangt. Und in diesen Sicherheitskonzepten mussten dann die Vereine zusichern, dass sie ehrenamtliche Leute abstellen, die dann nochmal neben dem Straßenschild das herannahende Auto darauf hinweisen, warum der nicht durchfahren kann. Da wäre bei uns teilweise, hätten die 20, 30 Leute noch mal zusätzlich akquirieren müssen, haben gesagt, die finden wir nicht.
Okay.
Daran ist das dann gescheitert.
Ja, jetzt hat Herr Richter gar keine
Herr Richter,
Zeit mehr.
Sie haben jetzt noch 44 Sekunden bitte für Ihre Antwort oder dann in der nächsten Fragerunde.
Vielleicht geht es ja auch schnell.
Zunächst mal ganz kurz, wahrscheinlich ist es zu früh zu sagen, welcher dieser 99 Artikel der Datenschutzgrundverordnung im Sinne des Ehrenamtes jetzt schon zu ändern ist. Vielleicht bedarf es erst einer weiteren Analyse, welche Norm, welche Pflicht genau am meisten drückt. Oder ob es die für viele gerade ganz kleine Einrichtung die Gesamtheit der Normen ist, die als undurchdringliche bürokratische Wand dasteht. Das ist eine komplexe rechtlich-technische Materie, die muss erstmal durchdrungen werden. Auch wenn viele Pflichten gar nicht gelten für diese ganz kleinen Einrichtungen, ist es, glaube ich, ein großer Punkt. Ganz kurzes Stichwort, Muster an die Hand zu geben, möglichst bundeseinheitlich abgestimmte Muster, wie es denn gemacht werden muss im Verein, das wäre, glaube ich, eine ganz große Hilfe.
Vielen Dank. Ja, für die schnelle Antwort wirklich gutes Zeitmanagement. Wir kommen zur nächsten Fragerunde. Ich will noch mal erklären, dass alle die Frage und Antwort hier in diesen Minuten drin ist, nur dass das jeder weiß. Und wir kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Herr Reichert oder Herr Höchst, Frau Höchst, wer macht's?
Sehr gerne sprechen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Frau Höchst, bitte.
Ja, vielen Dank an alle Experten für ihre umfassenden und sehr konzisen Kurzvorstellungen. Ich habe an Frau Dagmar Ernst vom Regionssportbund Hannover 2 Fragen. In Ihrem Gutachten schlagen Sie eine Reihe von Maßnahmen vor, die zu einer Entbürokratisierung des Ehrenamts beitragen können. Welche 3 Maßnahmen halten Sie für besonders dringend? Könnten Sie das bitte nochmal herausarbeiten? Und welche Regelungen genau belasten die Vereine am meisten. Sie und viele der geladenen Experten empfehlen eine deutliche Anhebung der Ehrenamtspauschale und der Pauschale für Übungsleitende. Das ist natürlich nachvollziehbar, wird aber auch kritisiert. Beispielsweise stößt man sich an der sehr viel höheren Pauschale für die Übungsleiter gegenüber den Ehrenämtlern. Die hohe Pauschale führe zu einer Monetarisierung des Ehrenamts. Die Stiftung Aktive Bürgerschaft regte an, die Einnahmeseite der Vereine zu stärken, damit sie den Aufwand ihrer freiwillig Engagierten besser entschädigen können. Was halten Sie als Praktikerin von diesen Vorschlägen und Meinungen? Habe ich noch kurz Zeit für eine Frage an Herrn Dr. Rainer Sprengel?
Sie haben noch 6 Minuten. Gut.
Oh, super.
Ja, aber mit Antwort. Ich will aber noch sagen, dass die Antwort damit rein muss.
Ja, genau. Also ich habe ja hier keine Uhr und wollte jetzt einfach mal abschätzen, wie lange ich gebraucht habe. Ich danke Ihnen. Herr Sprengel, würden Sie mir bitte noch beantworten? Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme für ein Lobbyregister aus, um Einflussnahmen und Finanzströme transparenter zu machen. Im Land Brandenburg gibt es seit 2013 ein freiwilliges Lobbyregister. Das heißt, in das Register werden nur diejenigen Verbände aufgenommen, die eine Aufnahme beantragt haben. Was halten Sie davon? Ist das zu kurz gegriffen? Sollte ein Lobbyregister verpflichtend sein? Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass die Regierungen in Deutschland mit einem verpflichtenden Lobbyregister so zurückhaltend sind? Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Ernst, bitte.
So, ja, vielen Dank für Ihre Fragen, Frau Höchst. Ja, die drei wichtigsten Themen sind für mich eigentlich, warum müssen die Vereine überhaupt Steuern zahlen in der Gemeinnützigkeit? Wovon sollten wir das abhängig machen? Sollten wir das vielleicht zukünftig auch von Vereinsgrößen abhängig machen? Ich plädiere für eine große Reform der Abgabenordnung, um hier wirklich eine Vereinfachung zu schaffen. Diese 4 Säulen, die es gibt, mit ideellen Bereich und Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, ist für viele Kassenwarte und Vorstände kaum noch nachvollziehbar. Die sehen den Kontenplan und sagen, mein Gott, da habe ich ein Konto und da habe ich auch wieder ein Konto. Wo kommt denn das jetzt überhaupt alles hin? Also da ganz klar, ganz einfach eine einfache Einnahmeüberschussrechnung für die Vereine, möglichst eine großzügige Steuerbefreiung, ob Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sollte auch noch mal separat gesehen werden, sodass ich nur noch 2 Säulen habe, einmal nur noch die Vereinsseite und noch ein, ja, gegebenenfalls die Säule des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, sodass der eine Bereich völlig steuerfrei ist, egal welche Steuer, auch Umsatzsteuer ist auch immer wieder ein Problem. Gerade bei uns in der Region hat das Finanzamt schon lustige Ideen gehabt, um an Umsatzsteuernachforderungen an Vereine ranzugehen. Also es wäre sehr, sehr wichtig, das eben zu vereinfachen. Die Rücklagenbildung ist ja auch ein großes Thema. Die Vereine müssen ganz viel selber ihre Infrastrukturen aufrechterhalten. Mittlerweile gerade bei uns bei den Sportvereinen, da sprechen wir nicht mehr von 10.000 Euro, da sprechen wir von Maßnahmen, die 500.000 Euro, 1 Million teilweise, wenn die Vereine sich selber Hallen bauen müssen, weil die kommunalen Hallen vielleicht auch geschlossen werden. Es werden Grundschulen bei uns auf dem Dorf geschlossen und die Vereine müssen dann in die Vorleistung gehen. Und daher brauchen wir auch bei den Rücklagen, ich habe das ja vorgeschlagen, dass wir das auf Jahre beziehen, dass wir sagen, es gibt Rücklagen, die kurzfristig sind, es gibt mittelfristige Rücklagen und langfristige Rücklagen, sodass die eingestellt werden können und die Finanzämter genau sehen können, aha, dafür ist das benötigt. Und man braucht eben, wenn ich eine Maßnahme für 1 Million machen möchte, brauche ich eben langfristige Ansparphase, weil ich mich als Verein jetzt auch nicht unnütz über 1 Million verschulden möchte. Das ist so ein großer Punkt. Dann sagten Sie ja noch, ja, die Anhebung der Pauschalen. Ja, das habe ich sehr massiv gemacht. Es gibt hier immer wieder die Problematik der Sozialversicherungsprüfung auch bei den Vereinen, die Vereine auch fürchten, weil die werden mittlerweile genauso geprüft wie Unternehmen. Alle 4 Jahre kriegen sie ihr Schreiben und müssen das abgeben. Und es gibt auch viele Übungsleitende, die das halt hauptsächlich auch als Nebenjob machen. Die machen das als Spaß, ja, aber sie bekommen dafür Geld. Und wir haben viele kommerzielle Anbieter mittlerweile, die den Verein große Konkurrenz machen, sogar in den eigenen Reihen. Wenn ich mir die Volkshochschulen angucke, die für Erwachsenenbildung da sind, ich komme aus dem Sportbereich und wenn ich dann sehe, dass die ganz viel Sport anbieten und das Schlimme ist, die holen sich die Übungsleitenden aus unseren Vereinen, weil sie mehr bezahlen, dann sagen die, ach, dann gebe ich da lieber meine Stunde. Und das Schlimme ist, die werden direkt von der Kommune ja noch bezuschusst, die Volkshochschulen. Also da sind ganz, ganz viele kleine Punkte, die wir hier beachten müssen. Und deswegen bin ich auch für eine massive Anhebung und auch, ja, Ehrenamtspauschale, okay, da bin ich nicht ganz so sicher, ob man die jetzt auf diese ganz auf die Übungsleitenden mit anwenden soll, weil die Vorstände sind schon Leute, die machen das aus Herzblut, die machen das aus Überzeugung, weil sie selber daran Spaß haben und das auch so wollen. Aber wie gesagt, die 60 Euro im Monat finde ich mittlerweile auch nicht mehr so lustig. Da sollte man wirklich auch mindestens die 100 Euro im Monat sehen. Und was mir noch wichtig ist, ein steuerlicher Freibetrag zusätzlich für jeder, der ein Ehrenamt nachweisen kann, sodass er das auch bei seiner Einkommensteuererklärung vielleicht auch merkt, sodass die Wertschätzung des Einzelnen im Ehrenamt auch noch mehr herauskommt.
Ja. Dankeschön. Herr Dr. Sprengel, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage nach dem Lobbyregister. Einen Teil kann ich ganz einfach beantworten. Ich bin ein entschiedener Anhänger eines verpflichtenden Lobbyregisters, einfach deshalb, weil ich auch ein entschiedener Anhänger der Beratung zwischen Politik und Verbänden, Vertretern aus der Wirtschaft, Vertretern aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und so weiter bin. Das stärkt die Informiertheit des Politikprozesses. Und deshalb muss es aber auch sichtbar sein, wer hat wann mit wem gesprochen, wie viele haben, wie lange wurde mit dem Verband gesprochen und wie wenig mit dem anderen. Aber das, finde ich, ist okay und muss verpflichtend sein. Die andere Frage kann ich nicht beantworten, weil sich das meiner Kenntnis entzieht, warum das Brandenburg oder Politiker, Politikerinnen nicht so sehen.
Gut, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelminute, Frau Höchst. Haben Sie noch eine ganz kurze Frage oder schenken Sie uns die Zeit?
Ich schenke, danke.
Dankeschön. Wir kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion und Frau Stadler hat das Wort.
Dankeschön. Erstmal herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die Impulse bzw. ihr Statement. Ich habe eine Frage, eine Bitte an Frau Dr. Sommer, dass Sie vielleicht Ihren wichtigsten Punkt noch mal setzen. Den hatten Sie ja gerade zeitlich nicht wirklich setzen können, deshalb da noch mal die Bitte. Und eine Frage daran gleich anschließend. Corona hat ja nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Vorteile sind unter anderem die Digitalisierung, die einen großen Sprung gemacht hat. Und meine Frage ist dadurch, dass das ja auch das Ehrenamt bzw. das bürgerschaftliche Engagement positiv beeinflussen kann. Jetzt meine Frage, wie beurteilen Sie die Chance, dass dadurch eben Entbürokratisierung im bürgerschaftlichen Engagement Einzug hält oder dass Digitalisierung dazu beiträgt? Und eine Frage an Lissy Meyer in Bezug auf junge Menschen und auch Menschen, die sozial schwach sind, vielleicht auch ein Stück weit bildungsfern. Wie gelingt es uns oder welches Gesetz ist eher hinderlich daran, dass diese Menschen in Vorstandspositionen oder grundsätzlich sich ehrenamtlich engagieren? Das würde mich noch mal interessieren. Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Dr. Sommer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Also es ging mir tatsächlich um diesen Punkt, dass Datenschutz tatsächlich auch zum Vereinsfrieden, zum Frieden in einer Organisation, die ehrenamtliche tätige vereint, beitragen kann. Es ist nämlich nicht so, dass wir erst mit der Datenschutzgrundverordnung das Phänomen bei den Aufsichtsbehörden haben, dass sich tatsächlich Menschen bei uns beschweren, datenschutzrechtliche Beschwerden erheben im Vereinsbereich, ne, und im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Uns ist völlig klar, das ahnen Sie jetzt wahrscheinlich auch alle, dass das nicht unbedingt diese Beschwerden, die an uns herangetragen werden, nicht unbedingt tatsächlich ihren Sitz im Datenschutz haben. Ne? Also häufig haben sich Menschen über was anderes geärgert und finden aber dann auch zu Recht ein datenschutzrechtliche, sozusagen ein Sachverhalt, wo tatsächlich irgendwas schiefgelaufen ist und das landet dann bei uns. Und andererseits ist natürlich das Wort Wertschätzung, haben wir gerade gehört, ist natürlich es auch ein Ausdruck der Wertschätzung. Und deswegen ist es auch gut, dass diese Norm in der Tat auch in solchen Organisationseinheiten gelten, der Datenschutzgrundverordnung. Es ist Ausdruck der Wertschätzung. Ja, ich sehe, dass du hier deine Freizeit für die gute Sache verwendest. Und das erkenne ich an, indem ich zum Beispiel nicht, was durchaus passiert, deine Daten, die ich als Mitgliederdaten hier bekommen habe, an Dritte weitergebe zur Werbung. Wenn das Also das nicht zu tun und zu sagen, ich sehe, dass du dich hier engagierst und deswegen spielst du bei mir auch eine große Rolle und deswegen halten wir uns auch an die Regeln, das ist sicherlich ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Geschichte und das ist dann, führt praktisch zu so einer Win-Win-Situation, bei uns weniger Beschwerden und möglicherweise in den Vereinen und Organisationen dann ein größerer Frieden. Corona und Digitalisierung auch im Vereinsbereich. Ich glaube in der Tat, dass das häufig verkannt wird, dass tatsächlich gute Digitalisierung den Datenschutz befördert. Das sind überhaupt nicht zwei unterschiedliche Sachen, sondern es ist beispielsweise so, ein guter VPN-Tunnel Richtung Homeoffice, eben auch Homeoffice für Menschen, die Arbeit im Verein machen, ehrenamtliche Arbeit, beispielsweise Mitgliederverarbeitung, Mitgliederdatenverarbeitung, das führt zu besserem Datenschutz. Und genau dieses, also diese Chance, die liegt in Digitalisierung, ist gut zu machen und bei der Gelegenheit mal aufzuräumen, was sind denn das alles für Daten, was kostet mich das alles an Speicherplatz, was da irgendwie sich im Laufe der Zeit da angesammelt hat und wie kann ich mit einer guten Digitalisierung, mit einer guten Berechtigungsstruktur zum Beispiel dafür sorgen, dass eben dann nur die Kassiererin die Kontodaten kennt von den Mitgliedern, die natürlich auch die für ihre Arbeit absolut erforderlich sind und eben alle anderen nicht. Ich glaube, dass genau Digitalisierung da eine unglaubliche Chance bietet, also zu einem Zustand zu kommen, in dem tatsächlich nur die Daten, die erforderlich sind, verarbeitet werden. Und zwar nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich glaube, das ist relativ unbekannt, dass der Datenschutz eben durchaus natürlich auch ganz, ganz viele Datenverarbeitungen erlaubt und einfach aber den Rahmen bietet und sagt, genau richtig viele Daten und genau die richtigen Daten darfst du eben verwenden. Und da hilft in der Tat auch die Struktur von Digitalisierung, die uns zwingt, bestimmte Fragen auch zu stellen und zu beantworten, bevor wir überhaupt loslegen können.
Vielen Dank. Frau Meier hat das Wort, bitte. Mhm.
Dankeschön. Also grundsätzlich glaube ich, ist es nicht ein Gesetz, das dazu führt, dass gerade jetzt junge Menschen, die vielleicht auch nicht die besten Grundvoraussetzungen haben, um sich mit diesen Gesetzestexten vielleicht da immer auseinanderzusetzen, dass sozusagen da ein Gesetz das blockiert, dass die sich engagieren können. Ich glaube sehr wohl aber, das hat glaube ich vorher der Herr Richter schon gesagt, dass die Frage ist, wie man die Gesetze auch unmissverständlich darstellt und wie sie auch erklärt werden können. Und wir haben uns zum Beispiel schon zur Aufgabe gemacht, oder viele Bundesverbände haben sich zur Aufgabe gemacht, die DSGVO beispielsweise auch in Schulungen darzustellen, damit die Vereine und Verbände vor Ort dann auch wissen, wie sie es umsetzen müssen, was sozusagen bestimmte Problemstellungen, wie man die auch als nochmal lesen kann und was das sozusagen dann ganz konkret für die Umsetzung bedeutet. Ein Punkt noch, weil ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist. Mir ist völlig klar, dass bestimmte Sachen nicht im FSFJ-Bereich geregelt werden, aber Pauschalreiserecht und beispielsweise eben Abfrage beim Bundeszentralregister sind Sachen, die im BMJV oder im Justiz- und Verbraucherschutzbereich geregelt werden. Und das Wichtige ist, auf dem Schirm zu haben, egal ob Lebensmittelrecht oder andere Punkte, all das hat Auswirkungen auf ehrenamtliches Engagement. Und es geht eben über diesen Bereich des FSFJ hinaus. Und das finde ich ist einfach immer wichtig, dass wir in allen Bereichen für diese Themen auch einstehen und lobbyieren.
Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Wir kommen zur Fragerunde der FDP. Da sind 7 Minuten. Herr Agelides, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch an alle Sachverständigen für ihre Beiträge. Ich möchte mich konzentrieren jetzt auf die Fragen, die noch nicht gestellt worden sind oder nicht eindeutig in den Gutachten gestellt worden sind. Und da komme ich ganz kurz, oder dann komme ich zunächst einmal auf Frau Ernst und auch Frau Meister Schäufelin mit einem ganz bestimmten Punkt, und zwar gerade, wenn wir über das Thema Arbeitszeitdokumentation und Ähnliches sprechen. Was für Auswirkungen bedeutet das eigentlich konkret und was für Risiken und Haftungsfragen kommen da auf die Leute zu? Ich denke jetzt mal an solche pauschalen Dinge wie, klar kann ich dann sagen, okay, wie dokumentiere ich, wie lange jemand jeden Tag die Rasenplätze gemäht hat? Also jetzt mal wirklich aus der Praxis, also wie erfasse ich das und was für und wie sollten wir da eigentlich dem Ehrenamt entsprechend Freiräume geben? Weil genau das sind ja die Punkte, wo dann alle Leute den Kopf schütteln und sagen, das kann ich doch nicht wöchentlich alles immer erfassen müssen. Dann würde ich ganz gerne nochmal auf den Punkt eingehen, Frau Meier, wie Sie angesprochen haben mit diesem Thema, was für Auswirkungen haben bestimmte Vorschriften auf konkrete Jugendarbeit und auf konkrete Projekte. Wenn wir beispielsweise wieder, jetzt nehme ich auf das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeitrichtlinien und Dokumentation, gerade wenn wir eben Freizeiten haben, die von zwei Leuten im Normalfall begleitet werden. Da habe ich mal von einem Beispiel gehört, wo man dann sagt, das funktioniert ja gar nicht, wir müssen jetzt rein theoretisch immer drei Leute haben, da wo zwei Leute vorher gereicht haben, und wir reden dann eigentlich vom ehrenamtlichen Engagement und dann greifen Vorschriften, die das Ganze wieder sehr erschweren. Und im Anschluss dazu, welche Auswirkungen, die Frage geht aber allerdings auch an Frau Ernst, welche Auswirkungen hat eigentlich das immer komplexer werdende Thema im Sinne von Vorschriften, aber auch von Haftungen, wenn wir gerade darüber sprechen, dass wir durchaus ja auch Minderjährige in Verantwortungspositionen haben wollen. Und dann sind die in so einem Vorstand, im Zweifel vielleicht auch mal Kassierer. Ja, Herr Hoffmann, bin ich nicht zu hören? Oder was soll
doch, das? Doch, Sie sind zu hören.
Okay, wir hören alles klar, Sie. Gut. Ich bleibe ein bisschen so. Also was bedeutet das dann am Ende des Tages für die Minderjährigen und für deren Engagement? Jetzt bin ich mal ganz kurz am Gucken, dass ich nichts vergessen habe.
Wir müssen auch an die Beantwortung denken, Herr Agelidis.
Ja, und letzte Frage an Herrn Richter. Es ist ja relativ, ich sage jetzt mal, einfach im Zweifel, nicht einfach, stimmt nicht, aber dass man das hinkriegt mit einer guten Aufklärung Richtung Mitglieder bei den Vereinen, ist mir klar. Aber die komplexen Fragen ergeben sich dann und die Unsicherheit in dem Augenblick, wo wir über Events sprechen, Veranstaltungen sprechen und dann nicht nur Mitglieder da sind bei diesen Veranstaltungen. Wie sehen Sie da die Notwendigkeit, da eindeutige Klarstellung zu haben? Danke, und ich bin jetzt mit den Fragen fertig.
So, wir haben jetzt 4 Minuten. Frau Ernst fängt an.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Angelidis, für die Fragen. So, jetzt versuche ich das auch mal schnell zu beantworten. Die Arbeitszeitdokumentation. Also ich spreche jetzt nur von der Arbeitszeitdokumentation von Ehrenamtlichen. Sie sprachen das ja an, Rasenplätze mähen, Übungsleiterstunden geben, solche Dinge. Also ich kenne es aus der eigenen Vereinspraxis so, dass die einzelnen Stundenzettel halt führen, dass sie das Datum draufschreiben, sagen, von dann bis dann war ich auf dem Platz. Und dass das dann wöchentlich oder monatlich vom Vorstand im Vertrauen gegengezeichnet wird. Das ist so die einfachste Form. Bei den Hallen ist es meistens noch so, dass ein Hallenbuch geführt wird, weil die Hallen ja auch meistens kommunal verwaltet werden. Da muss dann jeder Übungsleiter sich sowieso eintragen. Dann hat er seinen Stundenzettel und der Kassenwart rechnet dann nach einem halben Jahr, nach einem Monat, je nachdem, rechnet er das ab, indem er die Stundenzettel abgleicht mit dem Hallenbuch und dann wird ausgezahlt. So ist halt der einfache Weg. Ich möchte davon natürlich, müssen wir natürlich abgrenzen, die Leute, die hauptamtlich dort arbeiten in den Vereinen. In großen Vereinen haben wir Hauptamtlichkeit, das ist ganz klar. Da brauchen wir schon gewissermaßen Zeiterfassungen, die mittlerweile ja auch digital auch für kleine Unternehmen ja auch sehr, ja, ich sag mal, die sind nicht mehr so teuer, das kann man handeln. Und bei der Ehrenamtlichkeit müssen Stundenzettel in meinen Augen soweit reichen. Ja, Minderjährige im Hauptamt oder Minderjährige als Vorstände. Wir führen ja selber auch so Assistentenausbildung, Schulassistentenausbildung, Juleika-Ausbildung führen wir durch für im Sport. Und da können so ab 12 bis 16-Jährige ja anfangen, auch etwas zu tun. Das ist ja auch wichtig und das wollen wir ja auch fördern. Nur ich kenne es auch aus den Vereinen, dass meistens 16-Jährige oder Jüngere kein Vorstandsamt übernimmt. Da muss auch jeder Verein bitte in seine Satzung gucken, weil da ist genau geregelt, wer kann überhaupt gewählt werden. Und das sind meistens Volljährige, die gewählt werden können. Ich finde es gut, die Leute als Betreuende oder so als Sidekick, so als Assistenten der Vorstände mit einzubeziehen in jungen Alter, wenn sie Spaß dran haben und wenn sie das wollen. sodass man dann da nicht das Haftungsproblem hat bei 16-Jährigen. Also da kann ich nur von abraten, also wirklich Vorstandsamt ab 18. Ansonsten so, ja, so Trainee-Programme würde ich den Vereinen da so gerne ans Herz legen, dass sich dann Vorstände halt die Leute nehmen und sagen, hier komm, dann mach mit mir mal mit und deine Ideen sind wichtig. Und die langsam heranzuführen. Ja, das wäre jetzt erstmal so.
Dankeschön, das. Frau Meister-Schäufelin. Sie sehen eine Minute noch gut.
Zur Arbeitszeitdokumentation. Ich habe die Frage so verstanden, dass Sie das Mindestlohngesetz meinen und die Arbeitszeitdokumentation, die Freitagabend erfolgen muss, dann bei geringfügig Beschäftigten. Ein Riesenärgernis für die Vereine. Gar nicht mal, dass man das grundsätzlich machen muss, einverstanden, aber dass es wöchentlich passieren muss und nicht monatlich passieren kann. Da geht das Hand in Hand mit den Wünschen des Handwerks. Und zum Zweiten haben Sie kein Verständnis dafür, dass das schriftlich steht übrigens noch im Gesetz, ja, also nicht digital, schriftlich erfolgen muss, wenn die Arbeitszeit des geringfügig Beschäftigten ohne dies entweder im Arbeitsvertrag drin steht, das dann eingesehen werden kann vom Zoll, oder dass feststeht, zu welchen Stunden in der Woche und das auch in irgendwelchen Outlooks drin ist, zu welchen geregelten Stunden das in der Woche passiert. In diesen Fällen sollte nach Auffassung der Vereine das auf jeden Fall vereinfacht werden.
Vielen Dank. Es war auch eine Punktlandung. Frau Meier können wir nicht mehr befragen. Herr Agelidis, die Zeit der FDP ist rum, heute zumindest. Wir kommen jetzt eigentlich zur Fragerunde der Fraktion Die Linke, aber der Herr Hoffmann, der Vorsitzende vom Ausschuss Bürgerschaftliches Engagement, hat sich hier gemeldet bei uns. Und Herr Hoffmann, ich frage Sie, warum melden Sie sich?
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es gibt wohl irgendeine kleine Schwierigkeit mit meiner Chatfunktion. Ich kann darauf nicht reagieren. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, mal als Vorsitzender des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement an der Stelle Danke zu sagen. Nicht nur deswegen, weil der Herr Dr. Sprengel vorhin geworben hat für einen vollwertigen Ausschuss, sondern einfach deswegen, weil uns diese Anhörung, wie sie heute gemacht wird, unwahrscheinlich am Herzen liegt. Deswegen einfach mal von mir im Namen aller Kolleginnen und Kollegen aus dem Unterausschuss, die heute mit dabei sind, herzlichen Dank, dass Sie sich alle die Zeit nehmen. Und danke, Frau Vorsitzende, dass der Familienausschuss das möglich gemacht hat. Und ich will eigentlich nur anzeichnen, dass ich nachher in der zweiten Fragerunde gerne für die Union eine Frage gestellt hätte. Vielen Dank.
So machen wir das, Herr Hoffmann. Das ist schön. Ja, danke schön. Und wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und Frau Werner hat das Wort.
Ja, vielen Dank an alle für die Ausführungen. Meine Frage soll an Dr. Rainer Sprengel gehen. Sie haben ja schon vorhin ausgeführt, dass es einerseits klar die einzelnen Vorschriften, an die man gehen muss, aber Sie haben auch davon gesprochen, von einer grundlegenden Modernisierung. Und so findet man ja auch in Ihrer Stellungnahme, dass Sie sprechen davon, obrigkeitsstaatlich geprägten Gemeinnützigkeitsrecht. Können Sie da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Und das gerade im Zusammenhang, dass wir eigentlich eine vielfältige, kritische Zivilgesellschaft haben, wie passt das zusammen? Und was muss sich ändern? Zum einen, also zur ersten Frage, um das nächste Schlagwort da reinzubringen, auch schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, dass wir ein Demokratiefördergesetz brauchen. Da würde ich Sie nur fragen, warum ist es notwendig, da auch nochmal mit drauf einzugehen? Und den dritten Bereich, den Sie auch noch ansprechen, also als Oberbegriffe, da geht es ja auch um die Engagementförderung, beispielsweise Steuerpauschalen. Und dass es eben doch benachteiligte Gruppen diskriminiert. Was ist denn notwendig, um eben auch stärker solche Personengruppen mit einzubinden, die im Moment im Engagement halt also nicht so dabei sind?
Dankeschön, Herr Dr. Sprengel, bitte.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fange kurz mit der dritten an. Frau Ernst hatte ja vorhin vorgeschlagen, 100 Euro für jeden in der Steuererklärung. Das Problem wäre eben, alle die keine Steuern zahlen, hätten davon nichts. Deshalb habe ich ja gesagt, man kann ja so eine Idee wie eine Negativsteuer, das heißt, jeder Bürger hat ein Recht für Engagement und Demokratiepolitik über einen Betrag wie 100 oder 200 Euro im Jahr zu verfügen und zu sagen, der und der Verein, die und die Initiative soll das bekommen. Das wäre zum Beispiel mal so ein Anfang, ganz praktisch, da dieses Ungleichgewicht zu beseitigen und trotzdem Besserverdiener, wie ich auch, haben mehr Möglichkeiten, diese Gesellschaft zu beeinflussen, nach wie vor. Das zweite, ja, obrigkeitsstaatliche Gemeinnützigkeitsrecht, Zuwendungsrecht und so weiter, es trägt eben, diese ganzen Gesetze tragen auch sehr stark die Idee, dass die Zivilgesellschaft nach dem Modell eines kameralistischen Staates gebaut ist. Alles Mögliche soll jährlich nachgewiesen werden. Es wird eigentlich eine starke Festlegung auf Einnahmen-Ausgaben-Logiken und so weiter gemacht. Der Staat behält sich vor, zu sagen, das ist ein guter gemeiner Nutzen, gemeinnütziger Zweck. Nee, und das aber lieber nicht, das wollen wir nicht fördern. Also all diese Verhältnisse, die dann im Zuwendungsrecht, darauf habe ich ja hingewiesen, von der Arbeitsgemeinde für wirtschaftliche Verwaltung gibt es 58 Seiten Vorschläge dazu, geht das dann weiter. Und dieses Verhältnis ist in doppelter Hinsicht unangemessen. Der Staat selber modernisiert sich zum Glück und hat sich schon von vielen gelöst, aber er kann nicht gleichzeitig dann nach wie vor zivilgesellschaftlichen Organisationen diese Logik aufzwingen. Hier sollten andere Verhältnisse einklären, wie wir zum Beispiel auch dazu kommen, was gemeinnützige Zwecke sind. Das kann man ja auch anders organisieren. Charity Commission ist zum Beispiel in Großbritannien und dass da eine größere Fluidität reinkommt. Ja, Demokratiefördergesetz noch kurz. Ich glaube, wir haben ja auch in dieser Legislatur gesehen, dass einige Sachen doch sehr verdienstvoll vorangekommen sind, etwa beim Förderprogramm Demokratie leben, aber auch bei anderen Programmen. Das Problem bleibt halt immer, der Bund sieht, dass etwa auf kommunaler Ebene es Schwierigkeiten gibt, Grundlagen der Demokratie und Engagementpolitik dort überhaupt zu schaffen, aufrechtzuerhalten. Und wir müssen uns an der Stelle auch immer wieder sagen, Demokratie ist die beste, aber auch die prekärste Regierungsform. Sie muss sich mehr darum kümmern, sich selber zu erneuern. Das geht nicht einfach so immer von alleine. Und da bedarf es einer Kooperation von Bund, Ländern, Kommunen als Selbstorganisation schon der Bürgerschaft. Da dürfen dann nicht Kooperationsverbote und Ähnliches einfach so entgegenstehen, sondern man muss dann diskutieren, und da bin ich ja am Anfang auch, Engagement und Demokratiepolitik ist Ordnungspolitik und genau darum ginge es auch in einem Demokratieförderungsgesetz, nämlich in welcher Ordnung wollen wir leben und was tun wir auf allen Ebenen dafür, dass das so bleibt. Vielen Dank.
So, sind noch 40 Sekunden. Katrin Werner, können wir die als Geschenk hinnehmen?
Ja.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde von Bündnis 90 Die Grünen. 6 Minuten stehen uns da zur Verfügung. Dr. Christenmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne den Stefan Nährlich als erstes befragen, und zwar, was seine Einschätzung denn ist bei den beschlossenen Änderungen zum Stiftungsrecht. Denken Sie, das ist denn am Ende wirklich eine Bürokratieerleichterung oder wie ist da Ihre Bewertung? Und vielleicht sagen Sie auch gleich noch was zur Diskussion über das Gemeinnützigkeitsrecht und die Frage der Erweiterung auf weitere Zwecke, die ja auch vom Bundesrat gefordert wurde, zum Beispiel Klimaschutz, Freifunk. Und als grüne Fraktion könnten wir uns auch Digitalisierung als Erweiterungszweck vorstellen, vielleicht zu dem Zeitpunkt. Dankeschön.
Herr Dr. Nährlich, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Christmann. Ich würde mal zuerst aufs Stiftungsrecht. Zuerst aufs Stiftungsrecht eingehen. Da gibt es ja gerade die Referentenvorlage aus dem Bundesjustizministerium. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Entwurf. Also Vereinheitlichung, auch in gewisser Weise Erleichterung. Ich glaube, es gibt ein ganz besonderes Problem, bei dem wir mit den Regelungen noch nicht ganz zufrieden sind. Das sind die sogenannten notleidenden Stiftungen. Also seit es nicht mal so wirklich viel Zinsen am Kapitalmarkt gibt, haben wir einen Großteil von Stiftungen, bestimmt so in der Größenordnung von 8.000, vielleicht 10.000 sogar, also 40% des Stiftungswesens, die nicht genug Kapital haben, um Erträge zu erwirtschaften, die auch keine aktiven Gremien und Ehrenamtlichen haben, die Fundraising betreiben. Und diese Stiftungen kosten eigentlich in der Verwaltung mehr Geld, als sie an Rendite erwirtschaften, um ihre Zwecke zu verfolgen. Dafür gibt es den Begriff der notleidenden Stiftung. Jetzt ist die Idee, diese Stiftungen anderen Stiftungen zuzulegen. Also der Stiftungszweck bleibt materiell erhalten, die Zweckbindung, das Kapital, aber der Rechtskörper entfällt und eine andere Stiftung verwaltet das mit. Begrüßen wir sehr, vernünftige Sache. Heute stand es in der Zeitung, Bürgerstiftung Reda-Wiedenbrück bekommt gerade eine Kulturstiftung zugelegt. Das ist so der klassische Fall. Wir finden es ein bisschen umständlich, dass das Gesetz vorschreibt, dass man erst durch eine Satzungsänderung versuchen soll, die Überlebensfähigkeit praktisch herzustellen. Unsere Idee ist, warum lässt man das nicht in den Händen der beteiligten Gremien, die ja dafür Verantwortung tragen, welchen Weg sie gehen wollen? Es wird ja niemand gezwungen, sondern es ist eine Option. Zwei Stiftungen entschließen sich, diesen Weg zu gehen. Die Stiftungsaufsicht muss das Ganze sowieso anerkennen. Also warum baut man nochmal eine gesetzliche Hürde? Warum sagt man nicht, wenn ihr das Beste dafür findet, dann macht es so. Wenn die Stiftungsaufsicht genehmigt, dann ist das so. Zweiter Bereich. Es soll ja ein Transparenzregister geben für Stiftungen, begrüßen wir außerordentlich. Ein bisschen mehr transparent könnte schon gezeigt werden als die Namen der Organmitglieder. Also was ist denn mit den Zwecken, mit der Zweckverfolgung, mit dem Kapital? Nicht jeder einzelne Stifter, Steuergeheimnis, aber wo kommt das Geld her, was macht man damit? Wir fragen uns, warum alle Dokumente für die Anmeldung beim Stiftungsregister notariell beglaubigt werden müssen. Also alle Dokumente liegen ja den Stiftungsbehörden vor. Da ging es auch ohne notarielle Beglaubigung. Keine anderen Unterlagen braucht man. Warum nimmt man eigentlich nicht die, sondern verlangt von den Stiftungen, zum Notar zu gehen, sich das beglaubigen zu lassen? Wir selbst haben das zuletzt machen müssen, als unser Verein aufgelöst wurde, der die Stiftung gegründet hat. Wir haben nur schwer einen Notar gefunden. Die meisten Notare haben uns gesagt, die Gebührenordnung, die setzt so niedrige Beiträge an, ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. Also es war ein großer Aufwand, nicht mal von den Kosten her, aber der Aufwand, einen Notar zu finden, der war groß. Ein zweiter Punkt, den Frau Christmann angesprochen hat, die Abgabenordnung und die Gemeinnützigkeitszwecke. Ja, gibt es vielfältige Meinungen zu. Kollegen sagen, also es gibt ja durchaus eine Flexibilität, und je nach dem gesellschaftlichen Zustand, nach dem Diskurs, was ist gut für die Gesellschaft, werden neue Zwecke aufgenommen. Insofern funktioniert das System ja. Ja, abgesehen von dem Zeitraum, bei dem der entsprechende Zweck nicht drin ist und aber jemand sich darauf berufen will oder das Finanzamt sagt, ja, steht drin, erkennen wir aber nicht an, Förderung bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise. Oder es führt zu solchen Diskussionen wie bei ATTAC jetzt, was ist noch erlaubt durch Volks- und Berufsbildung. Kann man viel darüber diskutieren. Ich frage mich in letzter Zeit immer, braucht man überhaupt Zwecke? Oder kann man nicht sagen, es gibt das Gebot des Verbots der Gewinnausschüttung, also alles, was dort getan wird, was investiert wird an Zeit und Geld, muss ja immer dem idealen Zweck zugutekommen. Niemand kann sich persönlich bereichern. Kann man die Zwecke nicht vielleicht weglassen und einfach sagen, es verstößt nicht gegen Gesetze, es ist demokratieförderlich. Und deshalb kann es auch im steuerrechtlichen Sinne gemeinnützig sein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben noch eine Dreiviertelminute. Frau Christmann, haben Sie noch eine kurze Frage?
Ich hätte noch viele Fragen. Ich fürchte, das ist jetzt wahrscheinlich in der Zeit nicht mehr machbar. Insofern nutze ich die Zeit noch, mich kurz zu entschuldigen, dass ich leider nicht ganz bis zum Ende dabei sein kann und deswegen in der zweiten Runde wahrscheinlich nicht mehr dabei sein kann, weil wir noch eine Sitzung der deutsch-französischen Versammlung heute haben, der leider nicht verschieben ließ. Insofern versuche ich noch so lange wie möglich dabei zu bleiben und wünsche noch eine gute Sitzung und werde sicherlich die Ergebnisse alle mitnehmen. Dankeschön.
Dankeschön. Wir kommen zum zweiten Frageblock. Die Zeiten, das Budget von der SPD und von der CDU-CSU-Fraktion wird ja geteilt und Herr Hoffmann hatte sich angemeldet, der kommt zuerst dran. Herr Hoffmann, Sie sind dran.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage nochmal an die Frau Lisa Meyer zum Zwecke der Vertiefung. Frau Meyer, Sie haben vorhin das Thema erweitertes Führungszeugnis angesprochen und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Ich würde gern Sie mal fragen, ob Ihnen denn zum Beispiel das Regensburger Modell ein Begriff ist. Es gibt ja auch bundesweit andere Modelle, die, ich sage jetzt mal, da eine andere Strategie verfolgen. Haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht und aus Ihrer Sicht, welche Vorteile bzw. auch welche Herausforderungen bieten denn Modelle dieser Art? Danke.
Dankeschön, Frau Meyer, bitte.
Ich beeil mich auch. Und zwar, das Regensburger Modell ist uns geläufig. Auch schon in der letzten Legislaturperiode haben wir darüber diskutiert. Und es hat ein Stück weit einen Nachteil. Und zwar gerade in kleineren Kommunen ist es so, dass wir sowohl von den, also dass dort auch kommunale Beschäftigte oder so uns auch zurückgemeldet haben, dass das einen relativ hohen Arbeitsaufwand vor Ort an der Kommune hat. Und auf der anderen Seite auch dort die Frage ist, dennoch, welche Informationen, die relativ weitreichend sind, eben bei diesem erweiterten Führungszeugnis, liegen dann auch in der Hand bestimmter Kommunal- oder Verwaltungsbeamter an dieser Stelle. Deshalb haben wir immer plädiert für ein möglichst datenarmes System und das datenärmste System, wo wirklich nur die Daten weitergegeben werden, die der Gesetzgeber vorsieht, wäre, wenn man einen direkten Draht zum Bundeszentralregister hätte. Und das hätte auch noch den Vorteil, so wie wir es aufgelegt haben, es war vorher mal die Frage bezüglich der Digitalisierung, dass man dort die positiven Möglichkeiten der Digitalisierung wirklich auch nutzen könnte an dieser Stelle und sich bestimmte Wege sozusagen an dieser Stelle auch nochmal ersparen würde, die durch das Regensburger Modell nicht gespart werden. Also bei dem Regensburger Modell ist ein Positiveffekt, dass der Jugendleiter, die Jugendleiterin vor Ort ein Stück weit nicht mehr die große Datenlast trägt, sondern dann eine Auskunft bekommt von der jeweiligen Kommune, aber dass natürlich weiterhin die Verwaltungsvorgänge ähnlich hoch sind, die von Ehrenamtlichen und den Verbänden zu leisten sind.
Dankeschön. Herr Patzelt? 7 Minuten noch.
Dann frage ich Herrn Dr. Nierlich mal bitte, ob Sie sich vorstellen können, dass es für verschiedene Anträge in einer Kommune und Erlaubnis und Genehmigung einen Ansprechpartner in einer Kommune geben könnte, der Sie sozusagen durch die Lotsen, durch die Verwaltung führt. Das würde ja schon wesentlich vereinfachen. Frau Meyer würde ich mal fragen, ob Sie sich vorstellen können, dass es eine Netzwerkarbeit gibt, dass also die Vereine untereinander sich das ein bisschen aufteilen und sagen, die Stärkeren machen vielleicht das, die anderen machen das. Und da muss nicht jeder einzelne Vereinsvorsitzende oder Mitarbeiter alles kennen, alles verstehen und alles anwenden können. Das wäre eine wesentliche Entlastung, finde ich. Und auch bei den Dienstleistern oder ob man professionelle Dienstleister nimmt und wer trägt dann die Kosten, die ja viel mehr Kompetenz haben. Und Sie klagen ja immer wieder, dass da jemand so eine Rauenfigur sein muss, der alles kennt. Also das ist die Frage. Und Herrn Dr. Sprengel wollte ich fragen, können Sie sich vorstellen, dass es größere Verteiler gibt für Fördermittel, die dann wieder unterverteilen? Das kennen wir aus dem Programm Demokratie leben zum Beispiel, dass sie größere Summen vom Förderer an einen großen Verein oder Organisation gegeben werden und die dann wieder unterverteilt werden und dann dort einfache Abrechnungen machen können. Und welche Möglichkeit könnte die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, welche Aufgaben könnten die erledigen bei der Frage Bürokratie abnehmen?
Wir beginnen mit dem Herrn Dr. Nierlich, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist so ein bisschen die Frage oder der Ansatz von Serviceabteilungen, also ein Ansprechpartner für alle Dinge. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das in die Logik von Verwaltungseinheiten passt und ob es auch zu den Fachabteilungen passt. Also da sitzen ja die Experten, die dann genau auseinanderklamüsern können, wie funktioniert das, wer ist antragsberechtigt, warum geht das mit dem Anerkennungsbescheid und der Gemeinnützigkeit nicht. Also vielleicht ist der Lotse einfach auch nur eine überflüssige Zwischenstation, schlechtestenfalls oder bestenfalls die eine Telefonnummer, die man anruft und dann wird man weitergeleitet. Kann beides funktionieren, wird vielleicht auch ab und zu beides funktionieren, aber wahrscheinlich das andere auch. Also bin mir da unsicher, ob das ein Lösungsweg ist.
Ja, vielen Dank, Herr Patzelt.
Frau Meier, bitte.
Also, ja, vielen Dank, Herr Patzelt. Ich glaube, gerade im Jugendbereich gibt es die Netzwerke vor Ort schon eher, weil wir über die Kreis- und Stadtjugendringe natürlich an den Stellen, wo es möglich ist, gemeinsame Synergieeffekte zu gestalten, dass es dort auch umgesetzt wird. Ich bin mir nur zum Beispiel unsicher, weil ich selber auch in einem Frauenverband zum Beispiel aktiv bin, dass es auf den Erwachsenenebenen schon ein bisschen anders aussieht. Natürlich in einer kleinen Kommune kann man sich auch gegenseitig vernetzen, lässt sich gemeinsam schulen etc. Und dennoch gibt es aber bestimmte Dinge, die bislang rechtlich auch nicht so angelegt sind, dass sie eine übergeordnete Ebene übernehmen kann, wenn man sich nicht rechtlich zusammenschließt. Und das ist dann natürlich auch dort ergeben sich diese Synergieeffekte nicht, wenn es eben einen entsprechenden AnsprechpartnerIn braucht, die Rechtsgeschäfte natürlich auch zu tätigen hat. Aber dort, wo es um Schulungen etc. geht, können Synergieeffekte sicherlich sinnvoll sein und auch notwendig. Und ein Aspekt noch, wir haben immer auch stark gemacht, dass ich glaube, die Strukturen, je weiter sie runtergebrochen diese Fragen von Beratung leisten können, also das können vor allem die Strukturen vor Ort leisten, weil sie können Bundesgesetze, Landesgesetze und entsprechende kommunale Gegebenheiten miteinander in Verbindung bringen, wo wir immer gesagt haben, es ist ein bisschen kritisch, bei einer Bundesebene alleine anzusetzen oder ohne die Landesgesetze oder die Regelungen dann in den Blick zu nehmen.
Dankeschön, Herr Dr. Sprengel, bitte. 3 Minuten haben Sie noch.
Ja, vielen Dank, Herr Petze, für die Fragen. Bei der ersten Frage haben Sie ja einen Teil der Antwort selber schon eingebaut. So eine Umverteilmechanismen über große Fördertöpfe, dass die bei ganz kleinen ankommen, über Zwischenstufen, sind dann gut, wenn tatsächlich diese Zwischenstufen davon entlastet werden, von den Endempfängern diejenigen Unterlagen zu alle beizubringen, als ob sie selber direkt vom Staat das bekommen hätten. Also man muss natürlich diese Zwischenstufe muss man nutzen. Da am Ende ist vielleicht eine jugendliche Gruppe, die kriegt Geld und sagt, schreibt eine E-Mail, ich spitze es jetzt mal zu, an die Zwischenstufe, schreibt eine E-Mail, wir haben das Geld gut gebrauchen können, haben tolle Sachen gemacht, danke. Und diese Zwischenstufe übernimmt nun diese Geldverwendung, dem eigentlichen Programmträger so darzustellen, dass irgendwann auch der Rechnungshof kommen kann und sagt, eine tolle Sache habt ihr da gemacht. Das ist das Entscheidende, dass man das macht. Ansonsten verdoppelt man ja nur Bürokratie. Das wäre dann natürlich nicht gut. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, ich habe das ja auch in meinem Papier dargelegt, es sind große Erwartungen an Sie und wir freuen uns, dass sie da ist, weil sie eine Engagementinfrastruktur ist, die selber über Geld verfügt. Andererseits aber hat sie 1 Euro pro Ehrenamtlichen. Wenn sie bei 100 Euro pro Ehrenamtlichen, Entschuldigung, dass ich wieder bei 100 bin, dann werde ich Ihnen allen eine große Torte schenken. Da sind wir noch weit von entfernt. Und deshalb müssen wir aufpassen, jetzt auch die Erwartungen zu überfrachten. Was man aber, glaube ich, sagen kann, was die DSE nicht kann, ist im Entbürokratisierungszug, wie ich den vorhin versucht habe zu skizzieren, nämlich als Modernisierung des Staates, da kann sie ja nur kleine Hilfestellungen leisten, da kann sie ein bisschen Übersetzungshilfe leisten, bei Projekten helfen, aber das kann nicht, glaube ich, ihr Auftrag sein. Ihr Auftrag, sie hat genug andere Sachen zu tun. Und ich habe ein großes Vertrauen, dass die Vorstände und die Gremien da auf einem guten Weg sind. Vielen Dank.
Dankeschön. Den Rest der Zeit schenken Sie uns, nicht, Herr Patzelt? Genau. Und wir kommen zur letzten Fragerunde. 6 Minuten für die SPD. Frau Stadler, bitte.
Ja, ich habe eine einzige Frage an Frau Ernst, Frau Meier und Herrn Dr. Sprengel. Haben Sie den Eindruck, dass es uns gelungen ist, in den vergangenen 6 Jahren Bürokratie im bürgerschaftlichen Engagement abzubauen? Und dann darf Herr Dr. Nährlich auch noch dazu antworten.
Wir fangen mit Frau Ernst an, bitte.
Okay, ja, danke für die Frage. Also ich kann Ihnen ganz klar sagen, ich komme aus der Praxis und ich muss sagen, nein, ich habe es selber nicht gespürt, dass da irgendwas in den 6 Jahren passiert ist. Ich habe eher das Gefühl, jetzt auch in der Corona-Pandemie, es werden immer neue Fördertöpfe aufgemacht und die werden immer komplizierter anstatt einfacher. Und die Vereine sagen dann, ach, wir stellen da gar keinen Antrag, weil erstmal können wir das nicht unterschreiben. Wir müssen da Wörter reinsetzen, die uns eigentlich nicht betreffen oder die uns nicht betreffen sollen, so wie zum Beispiel existenzgefährdend jetzt bei Corona-Töpfen. Dann sagen sie, na gut, dann sind die Mitglieder vielleicht noch stehen auf der Matte und sagt, ihr habt falsch gewirtschaftet. Also ich habe das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren nicht viel getan hat.
Dankeschön. Frau Mayer, bitte.
Also ich sehe jetzt weniger, wo direkt was abgebaut worden ist, aber ich glaube, dass man zumindest in den letzten Jahren auch immer mal wieder den Blick drauf geworfen hat und die Diskussion geführt hat, führt es zu zusätzlicher Bürokratisierung. Und ich muss schon sagen, dass ich sehr deutlich jetzt bei dem, also Corona ist ein gutes Stichwort, dass ich zum Beispiel jetzt schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder bei bestimmten Programmen, die jetzt eigentlich durchs BMFSFJ jetzt aufgelegt worden sind, sowohl bei der Hochwasserhilfe vor einigen Jahren wie auch jetzt bei dem Corona-Programm zu den Jugendbildungsstätten, zumindest sehr stark wahrgenommen hat, dass man sich sehr schnell überlegt hat, wie kann man ein bürokratiearmes Verfahren ermöglichen, um sozusagen schnell diese Mittel auch weiterleiten zu können. Und diese positiven Erfahrungen aus dieser Hochwasserverfahren und aus dem Corona-Jugendbildungsstättenverfahren würde ich mir eigentlich wünschen, dass man das noch stärker mit übernimmt in den Kinder- und Jugendplan grundsätzlich. Wir haben da auch in unserer Stellungnahme ein paar Aspekte nochmal reingepackt, die da einfach gut wären, nochmal ein bisschen in eine Veränderung zu bringen oder wo man nochmal was anstoßen kann. Sicherlich nicht das Haus alleine, weil das oftmals dann anderweitig noch geregelt werden muss, aber da merken wir schon, wenn es in Notfallsituationen geht, dann ist natürlich schon die Frage, wie könnte man das auch übertragen auf den Regelbetrieb.
Dankeschön, wir machen in der Runde weiter. Herr Dr. Nährlich, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, das Thema ist ja Entbürokratisierung im Ehrenamt. Es steht erstmalig in einem Koalitionsvertrag, dass da etwas getan werden soll. Bislang, glaube ich, ist die Praxis vor allen Dingen einer Meinung, dass da noch nichts getan wurde, dass da viel passieren muss. Und also uns fällt es ja als Experten immer schwer, wirklich die Anwenderebene der Engagierten vor Ort einzunehmen. Auch Dinge, die, wo ich denke, ja, das ist jetzt in deren Sinne, sind noch viel zu kompliziert, viel zu abstrakt, viel zu unnötig. Insofern finde ich das auch ein bisschen, also kommt das nicht gut an, sonntags das Ehrenamt zu loben, und zwar häufig über allen Klee und von Montag bis Freitags ein Übermaß an Regulierung und Bürokratie zu schaffen. Also wenn keiner von den Befragten glaubt, dass das besser wird, dann finde ich, ist das schon also ein Handlungsaufruf, auch in dieser Legislaturperiode noch etwas zu schaffen. Ja, das würde ich mir wünschen.
Dankeschön. Herr Dr. Sprengel, bitte.
Ja, ich will da jetzt gar nicht widersprechen, aber vielleicht dann doch noch mal unterstreichen, dass diese beginnenden Diskussionen schon einfach erstmal ein großer Fortschritt sind. Auch etwa, dass es selbstverständlich geworden ist, in Koalitionsverträgen Zivilgesellschaft als Partner zu sehen und entsprechend zu formulieren, eröffnet halt die Möglichkeit, auch zu Entbürokratisierungsprozessen zu kommen. Und insofern ist es das Versprechen auf ein halb volles Glas, bei dem wir zurzeit sind. Das ist schon mal mehr als früher. Und wir dürfen halt, glaube ich, aber auch nicht verkennen, es geht hier auch darum, dass der öffentliche Gemeinwohlproduzent Staat sich ja gleichzeitig modernisiert und sich gleichzeitig auch gut aufstellt, das Personal gut bezahlt, gute Leute hat, das, was wir in der Pandemie in Krankenhäusern gesehen haben, ist ja auch in vielen Teilen des Staates über viele, viele Jahre gewesen. Und eine Begebenheit aus der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung, Vortrag von Leuten aus der Zivilgesellschaft, die sagen, das Erste im Zuwendungsrecht, was wir machen, ist, die Mitarbeiter des Staates zu beraten, was sie dürfen und was nicht, was sie fragen sollen und fragen dürfen und was nicht. Und dann beraten sie auch noch die Zivilgesellschaft. Deshalb nochmal, Modernisierung des Staates, das führt auch zu einer Entbürokratisierung und Modernisierung in der Zivilgesellschaft.
Vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung. Die Technik hat auch durchgehalten, muss ich sagen. Und ja, mir bleibt eigentlich jetzt nur noch den Sachverständigen Danke zu sagen, dass Sie heute da waren. Ihnen allen wünsche ich ein gutes Nachhausekommen und Ihnen auch eine schöne Woche und einen schönen Abend. Dankeschön. Muss ich noch? Damit ist es ganz offiziell.